Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Dieses Mal mit Sibylle Anderl, Astrophysikerin, Philosophin, Wissenschaftsjournalistin bei der Zeit, ARD und Kursbuch.
Carsten, der Weltraum, unendliche Weiten, heute mit Sibylle Anderl. Was hast du für ein Verhältnis zu dem Universum, was uns umgibt?
Ja, also ich habe meine Erkenntnisse aus Star Trek und Star Wars.
Du bist ein Techie?
Ja, absolut. Ja, mehr Star Wars.
Techie oder Trekkie?
Nee, eigentlich Star Wars.
Okay. Ja,
also Techie auch, aber ich bin sehr, sehr gespannt auf die Astrophysik heute von Sibylle. Bin mal gespannt.
Ich finde es sehr faszinierend, dass da vielleicht Antworten gegeben werden von da oben, die wir hier unten auf der Erde verwenden können, um unsere Probleme zu lösen.
Vielleicht kann sie mir erklären, ob das Beamen jetzt irgendwann erfunden wird. Das würde mich auch interessieren. Also auf geht's mit Sibylle Anderl.
Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Der Moment der Wahrheit. Heute mit Sibylle Anderl. Liebe Sibylle, du bist eine vielfach ausgezeichnete Wissenschaftsjournalistin und Leiterin des Ressorts Wissen bei der Zeit sowie Moderatorin der Sendung Space Night Science in ARD Alpha. Du bist Philosophin und Astrophysikerin und das, obwohl du in der Schule Physik abgewählt hast und eigentlich Kunst studieren wolltest. Aber vielleicht ist die Entstehung der Sterne nicht nur Chemie und Physik, sondern vielmehr Kunst. Sternenentstehung, dunkle Materie, das große Rätsel der Kosmologie oder die Philosophie der Astrophysik sind Themen, zu denen du bereits Bücher publiziert hast. Zudem bist du eine Person, die öfters ihre eingeschlagenen Pfade gewechselt hat und die sagt, dass radikale Veränderung, vor der man Angst hat, gut ist. Als Transformationsexperten in Wirtschaft und Gesellschaft interessiert uns natürlich brennend, ob wir von da oben für die Transformation und die komplexen Probleme hier unten lernen können. Aber auch vor welchen Herausforderungen wir aktuell in der Weltraumpolitik stehen und wie diese von wem angegangen werden oder auch nicht. Du bezeichnest dich selber als Nerd, die gerne mit ihren Büchern und dem Laptop alleine ist. Umso mehr freuen wir uns, liebe Sibylle, dass du heute unsere Gästin bist.
Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank.
Wissenschaftsjournalistin, Astrophysikerin, aber eigentlich wolltest du Kunst studieren.
Ja, tatsächlich war das meine erste Perspektive auf die Welt, meine erste Art und Weise, mich mit der Welt auseinanderzusetzen. Das war tatsächlich eine künstlerische, familiär bedingt. Mein Vater, der hat Kunst studiert, hat immer sehr viel gezeichnet. Mein Bruder hat immer sehr viel gezeichnet. Und insofern war das für mich absolut natürlich, erstmal alles, was ich erlebt habe, was ich gefühlt habe, was ich um mich herum gesehen habe, direkt aufs Papier zu bringen. Und ich glaube, so in den ersten Poesiealbum-Einträgen aus der Grundschule, wenn man da nochmal drauf gucken würde, da würde man ziemlich häufig sehen, dass ich Comiczeichnerin werden wollte. Das kam mir vor wie eine ganz praktikable und realistische Berufsbezeichnung. Das waren meine ersten Veröffentlichungen in der Tageszeitung in Oldenburg, die Nordwestzeitung. Da habe ich als Teenager meine ersten Comics veröffentlicht und das war für mich wahnsinnig aufregend, damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Und ja, interessanterweise war das lange Zeit erstmal das, was ich auch von der Zukunft für mich erwartet hatte, dass das weiter in die Richtung gehen würde, dass ich irgendwie künstlerisch tätig sein würde.
Wer waren denn deine Comichelden damals?
Ach, das war nicht sonderlich ausgereift. Also ich kam wirklich da eher aus der Praxis. Ich habe natürlich das gelesen, was alle Kinder damals auch gelesen haben, also Walt Disney viel, Asterix. Asterix fand ich wirklich immer toll, fand ich auch wahnsinnig lustig als Kind und fand es auch von der Art zu zeichnen und von der Variationsbreite des Dargestellten, fand ich das auch, also hat mir das irgendwie sehr entsprochen, so dieses Lustige, sehr prägnant, auch so ein bisschen schon fast was Karikaturhaftes in die Figuren zu bringen. Aber interessanterweise war das damals noch gar nicht Science Fiction, was man ja vielleicht jetzt annehmen würde im Rückblick. Also von dieser ganzen Kultur war ich als Kind und als Jugendliche weitestgehend abgeschirmt.
Wobei ja bei Asterix ja schon so ist, dass ja Majestix, der Häuptling der Gallier, vor nichts Angst hatte, außer vor einer Sache, nämlich dass ihm der Himmel auf den Kopf fällt.
Das also stimmt. Das könnte man jetzt so ein bisschen als prophetisch verstehen. Du hast es ja auch zitiert, dass ich das bei mir dann so im weiteren Verlauf meines Lebens immer als so ganz gute Orientierungshilfe herausgestellt hat, sich zu fragen, was sind jetzt die Dinge, die Entscheidungen, die Situationen, die mir Angst machen, vor denen ich so ein Widerstreben fühle und dann wirklich genau in diese Richtung zu gehen. Aber damals, zu dem Zeitpunkt, hatte ich da natürlich noch wenig Ahnung davon und war da auch noch ganz klar angstvermeidend.
Ist Angst ein Thema, ein Lebensthema, wo du sagst, damit hast du dich irgendwie auseinandergesetzt oder das sind auch Dinge gewesen, weswegen du dann auch andere Pfade eingeschlagen hast?
Ich glaube, Angst ist ja für alle Menschen ein ganz, ganz prägendes Thema. Im ersten Moment natürlich etwas sehr Negatives. Man will sich nicht vor Dingen fürchten und gleichzeitig merkt man, dass es natürlich ganz viel gibt, wovor man Angst hat. Man ist ja ständig überfordert von Situationen, von Dingen, die man nicht gut kennt, die einem vielleicht charakterlich auch nicht so sehr entsprechen. Und damit einen Umgang zu lernen, ist, glaube ich, für uns alle eine Lebensaufgabe. Und bei mir war es dann wahrscheinlich noch im Speziellen so, dass ich, du hattest das schon eingangs erwähnt, schon ein sehr schüchternes Kind war, ein sehr zurückgezogenes Kind. Ich habe unheimlich gern gelesen, mich selbst mit Zeichnungen beschäftigt, mir einfach Dinge in der Natur angesehen. Und soziale Interaktionen sind mir lange Zeit nicht übermäßig leicht gefallen. Und das war so die erste Angstquelle, die mich lange begleitet hat, ja, in neuen Situationen zu bestehen, sich da neu auszuprobieren. Aber ich glaube, es ist wirklich eine sehr allgemeine, eigentlich eine gute Orientierungsmarke zu sagen, man lernt am meisten dann, wenn man sich aus der eigenen Komfortzone herausbewegt. Das klingt jetzt schon fast so ein bisschen platt, aber es ist halt wirklich etwas, glaube ich, was uns doch immer wieder sehr, sehr schwer fällt. Und das ist ja das, wodurch dann Veränderungen entstehen und wodurch man sich auch selber am meisten verändert. Und auch wenn es jeweils schwer ist, kann man dann im Rückblick doch meistens sagen, diese Schmerzen, die Veränderungen verursachen, diese Schmerzpunkte, die man sonst vermeidet, aber die man dann vielleicht manchmal dann doch bewusst aufgesucht hat, das sind die Punkte, wo sich vor allem irgendetwas eingestellt hat, was man im Nachhinein als lohnend beurteilen würde.
Sibylle, gibt es für dich so kleine Hacks, wie du persönlich aus der Komfortzone rauskommst?
Tja, ich glaube, mein Hack ist einfach, das zu tun, wovor man Angst hat. So unvorstellbar es dann auch vorher wirkt. Und das ist, glaube ich, keine besonders gute allgemeine Empfehlung, denn das kann ja auch immer mal schief gehen. Bei mir hat es Gott sei Dank meistens geklappt. Also zum Beispiel, ich glaube, so eine der ersten Situationen war während des Studiums. Ich hatte schon eine ziemliche Panik davor, vor anderen Menschen zu stehen und zu reden. Was jetzt mittlerweile ein bisschen absurd wirkt, weil ich dann doch relativ viele Vorträge mittlerweile halte und ja auch im Fernsehen zu sehen bin. Aber im Studium habe ich eine absolute Panik davor entwickelt und habe mich dann aber gemeldet für eine Tutorenstelle in der theoretischen Physik. Und ich weiß noch, wie ich am Anfang Schweißausbrüche bekommen habe und es für mich eine wahnsinnige Stresssituation war. Aber dadurch, dass ich dann zweimal pro Woche vor jüngeren Studierenden, größtenteils komplett männliche Gruppen stand, die mir dann auch am Anfang nicht unbedingt wohlgesonnen waren, Physikstudium, gerade in der theoretischen Physik als Frau, da muss man sich dann doch auch erstmal beweisen. Also insofern waren es ein paar wirklich schreckliche Wochen für mich und danach war es dann okay. Ja, Erlebnisse dieser Art hatte ich tatsächlich mehrere. Und für mich funktioniert das am besten. Ich weiß nicht, wie allgemein man das auch auf andere anwenden kann. Kann einen, glaube ich, auch im schlimmsten Fall vielleicht traumatisieren, wenn es dann nicht gut läuft. Aber meine Erfahrung bei mir ist, je weiter ich aus der Komfortzone rausgehe, wenn es dann funktioniert, dann ja, passiert halt tatsächlich was.
Und die Wahl des Physikstudiums, ist das auch etwas gewesen, wo du aus deiner Komfortzone rausgekommen bist? Weil ich meine, Physik ist ja schon, ist ja eine Grundlagenwissenschaft, es ist auch sehr kompliziert, würde ich mal sagen, oder? Ist nicht ganz einfach zu verstehen, also es ist doch schon etwas, was vielen nicht so leicht fällt.
Das ist interessant, dass du das sagst, denn wenn wir über Wendepunkte sprechen, über Transformationen, das ist so bei mir der Wendepunkt, den ich im Nachhinein am wenigsten gut erklären kann, wo das plötzlich herkam. Also ich hatte ja schon gesagt, Kunst war immer mein großes Interesse. Gleichzeitig hatte ich immer unglaublich große Angst, vor dem Punkt eine Mappe machen zu müssen, mich zu bewerben an Kunstschulen und dann eine Absage zu bekommen. Weil das für mich etwas so Persönliches war, diese künstlerische Ausdrucksweise. Und weil ich aber auch gleichzeitig das Gefühl hatte, dass ich vielleicht dann doch auch noch nicht so richtig da angekommen war, wo ich hin wollte. Also gar nicht so richtig wusste, was heißt es denn eigentlich, Kunst machen zu wollen. Das ist für mich eine ganz schwierige Geschichte, weil mir vorzustellen, dass ich damit in die Öffentlichkeit gehe und mich anderen präsentiere und damit auch angreifbar mache. Und dann entstand irgendwie die Idee, Physik zu studieren. Ich hatte in der Schule Physik in der Tat abgewählt, weil ich Physik in der Schule überhaupt gar nicht mochte. Da hat ja nie irgendwas funktioniert in den Experimenten und ich hatte auch schreckliche Lehrer. Ich hatte dann Mathe und Kunst-LK als die beiden Fächer, mit denen ich dann mein Abitur bestritten habe. Und Mathe habe ich geliebt. Also Beweise zu machen und Dinge auszurechnen, das fand ich ganz großartig. Und irgendwie ist darüber die Idee dann entstanden, Physik zu studieren. Wie das aber genau zustande kam, das kann ich irgendwie gar nicht mehr so richtig sagen. Und es war auf jeden Fall auch eine Entscheidung, die viel Mut erfordert hat, dann gerade auch zu sagen, ich mache Physik, obwohl ich es in der Schule nicht hatte. Die Entscheidung, die war auch dadurch noch ein bisschen komplizierter. Ich hatte die 11. Klasse übersprungen und hatte mit meinen Eltern ausgehandelt, dass ich das Jahr, was ich da spare, nach dem Abitur bekomme, um zu machen, was ich möchte. Jetzt mittlerweile ist das ja ein relativer Standard für viele junge Menschen, nach dem Abitur erstmal ein Jahr zu reisen und alles Mögliche auszuprobieren. Damals war es noch so ein bisschen weniger Standard und weniger etwas, was viele Menschen gemacht haben. Meine Eltern wollten dann, dass ich mich doch trotzdem schon mal einschreibe. Und dann habe ich gedacht, naja, dann studiere ich ein Jahr Philosophie, kriege da ein bisschen einen Einblick in die Fragen, die Philosophen so umtreiben. Das ist doch bestimmt eine super Grundlage für die Physik. Und das habe ich dann auch so gemacht und hatte aber dann auch in dem Jahr doch auch ziemlich Respekt vor dem Physikstudium entwickelt, weil ich dann dachte, naja, gut, ich habe jetzt ein Jahr keinen Umgang mehr mit Mathematik gehabt, mit Physik schon ja deutlich länger nicht. Wie wird das wohl werden? Und da macht sich meine Mutter immer noch lustig über mich, dass ich dann sehr, sehr gewissenhaft in den entsprechenden Brückenkurs gegangen bin, also in den Vorbereitungskurs von der Uni, um die Studierenden auf das Studium vorzubereiten. Das war dann nicht sonderlich schwierig, aber ich hatte so Angst, dass ich dem Studium nicht gewachsen sein könnte, dass ich das wirklich alles sehr, sehr gewissenhaft gemacht habe. Und das Studium, das war dann tatsächlich nicht so schlimm. Also man lernt dann ja alles nochmal von vorne und es wird einem viel besser erklärt als in der Schule. Und insofern war das eher die Angst vorher, aber dann im Machen war es ziemlich schnell das Gefühl, ja, das ist schon richtig und das ist genau das, was ich machen möchte.
Aber da ist sie wieder, die Angst, gell? Die Angst vor jetzt in dem Falle einem so schweren Studium und das dann doch zu machen. Ich meine, viele würden dann sagen, okay, wenn ich Angst davor habe und wenn es eh was ist, was ich schon seit Jahren nicht mehr getan habe in der Schule, die meisten kommen ja gar nicht auf die Idee, das dann einfach zu studieren. Die würden sich dann was anderes suchen.
Ja, Michael, ich glaube, wenn ich da mal ganz kurz reinspringen darf, ich glaube, die Angst, über die wir reden, ist im Prinzip das Erfahren von gewissen Grenzen. Also so würde ich es jetzt fast deklarieren. Also dieses Erkennen von Grenzen und zu sagen, diese Grenze möchte ich nicht akzeptieren und gehe darüber hinaus. Weil es gibt ja auch andere Formen von Angst. Ich glaube, diese Form der Angst, die dich herausfordert, über diese Grenze hinauszugehen, Sibylle, wenn ich das richtig interpretiere, ich glaube, das ist etwas, das ist auch eine Qualität, ne? Das hat ja auch was mit Selbsttransformation zu tun. Also Grenzen erkennen und Grenzen zu hinterfragen und über die hinauszugehen. Also das, so würde ich es jetzt fast interpretieren. Ich weiß nicht, ob ich das richtig sehe.
Ja, es ist aber, glaube ich, also was da auch eine wichtige Rolle spielt, das ist ja das Unbekannte, sich etwas auszusetzen, was man einfach noch gar nicht einschätzen kann. Und das war, glaube ich, bei mir mit der Physik auch ein wichtiger Aspekt, dass ich einfach nicht so richtig wusste, was mich erwarten würde. Aber das ist das Interessante. Manchmal hat man dann doch relativ klar das Gefühl, dass ein bestimmter Weg der richtige ist. Auch wenn man noch gar keine klare Vorstellung davon hat, was das konkret bedeuten würde. Und das war bei mir mit der Physik so. Ich hatte irgendwie das Gefühl, das muss ich machen. Ich konnte gar nicht genau sagen, warum. Ich wusste auch nicht, ob ich das schaffen würde oder nicht. Aber dieses Gefühl, das war unglaublich stark und unglaublich klar. Das war bei mir im Leben an vielen Stellen das Glück, dass ich mich in Entscheidungssituationen ab einem bestimmten Punkt immer ganz gut auf mein Bauchgefühl verlassen konnte.
Und sich dann innerhalb der Physik für das Weltall zu interessieren, was zeichnet da die Faszination aus, sich für dieses Weite, Unbekannte, Unerforschte? Ist das die Faszination, die dann einen dazu bringt, sich damit intensiver auseinanderzusetzen?
Ja, auch das kam bei mir dann relativ spät erst im Studium. Man studiert ja erstmal ganz normal Physik und da fand ich erstmal die theoretische Physik am interessantesten, eben weil ich die Mathematik so geliebt habe. Die Mathematik mit ihrer Klarheit und ihrer Strenge und das dann anzuwenden auf physikalische Systeme und auch Anwendungen mit der Mathematik in Angriff zu nehmen. Also bei uns an der TU Berlin, wo ich studiert habe, war die nichtlineare Dynamik ein sehr starkes Feld. Und das kann man bei chemischen Reaktionen benutzen, das kann man bei Pandemiemodellierung benutzen, um Migräne zu verstehen, was da im Gehirn passiert. Es ist ein unglaublich allgemeines Werkzeug, ein Werkzeug, das man auf viele Probleme anwenden kann, die hochgradig relevant sind, einfach weil es um komplexe, nichtlineare Systeme geht, die wir überall in der Welt haben, sobald es kompliziert wird. So, und das waren erstmal die Themen, die mich unglaublich fasziniert haben. Also insofern war ich erstmal sehr stark auf einer theoretischen Schiene unterwegs und wäre eigentlich in der theoretischen Physik gelandet. Dass ich mich dann für das Universum begeistert habe, das hatte tatsächlich persönliche Gründe. Ich hatte einen Professor, der an der TU Berlin für die Astrophysik zuständig war. Und der hat von Anfang an verstanden, warum ich sowohl Physik als auch Philosophie zusammen studiert habe. Und Philosophie war sowas, was ihn auch immer wahnsinnig fasziniert hat. Also für ihn war die Beschäftigung mit dem Kosmos untrennbar verbunden mit der Beschäftigung unserer menschlichen Erkenntnisfähigkeit. Und das war damals nicht selbstverständlich für mich. Also ich habe Philosophie dann ja weiter studiert, ich habe es dann als Doppelstudium gemacht und ich bin immer wieder auf Menschen getroffen, die gesagt haben, das sind doch so unterschiedliche Fächer, warum studierst du die gleichzeitig, was willst du damit und ist das nicht völlig abwegig und viel zu anstrengend? Und da habe ich mich das erste Mal wirklich verstanden gefühlt und das hat dann einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass ich sozusagen umgeschwenkt bin und festgestellt habe, ja, die Astrophysik, die hat zwar nicht die mathematische Sauberkeit und nicht die Klarheit, die die theoretische Physik hat, aber sie hat gleichzeitig ja an vielen, vielen Stellen auch eine sehr enge Verbindung zur Philosophie. Nicht allein deshalb, weil man ja durchaus auch historisch berechtigt sagen kann, dass die Philosophie ihren Ursprung für uns Menschen mit dem Blick in den Himmel genommen hat, also mit dem sich wundern, was wir da oben sehen, wie die Bewegungen der Himmelskörper zusammenspielen und wie die auch mit uns zusammenhängen, also was unser Platz in all dem ist. Und deshalb glaube ich, dass dieses Doppelstudium, dass meine Liebe zur Philosophie, die sich dann relativ schnell entwickelt hat, dass die mich dann auch motiviert hat, in die Astrophysik zu gehen.
Ist es so, dass wir vielleicht heute mehr Philosophinnen und Physikerinnen bräuchten, um diese komplexen Probleme anders zu betrachten und vielleicht auch besser zu lösen, als mit Juristinnen, Volkswirten, Betriebswirten, Ingenieuren?
Ich glaube, was wir gesehen haben und nicht zuletzt auch in der Pandemie, ist, dass die Probleme, mit denen wir heute konfrontiert sind in der Gesellschaft, dass die sich eben diesen ganz strengen disziplinären Grenzen in einem hohen Maße entziehen. Also wir müssen viel, viel stärker interdisziplinär auf die Dinge gucken, verschiedene Perspektiven zulassen. Und ja, wir brauchen tatsächlich mehr Menschen, die die Flexibilität mitbringen, auch zwischen diesen verschiedenen Lagern hin und her zu switchen und verschiedene Verständnisweisen mitzubringen. In der Pandemie war es ja klar. Also wir hatten am Anfang diese so sehr, sehr monothematische, virologische, epidemiologische Ausrichtung, also dieses sehr stark naturwissenschaftliche. Und erst mit der Zeit wurde dann klar, wie viel Psychologie auch wichtig ist, wie viel man auch viel stärker die Perspektiven der Eltern und der Kinder mit ins Boot holen muss, dass auch die Künstler zum Beispiel einen wichtigen Beitrag leisten konnten, dass der Kulturbetrieb eine wichtige Rolle spielt in der Gesellschaft. Und das ist natürlich ein Problem, das wir schon viele Jahrzehnte mit uns rumschleppen, dieses Problem der zwei Kulturen. Also einerseits die naturwissenschaftlich-technische Kultur und auf der anderen Seite die Kultur der Geistes- und Humanwissenschaften und das kulturelle Denken, das dann eher so die geschichtlichen Zeiträume im Blick hat und einfach eine ganz andere Art und Weise hat, eine hermeneutische Art und Weise hat, an die Dinge ranzugehen, während ja die Naturwissenschaftler, die Technikbegeisterten immer eher nach vorne schauen, sehr stark analysieren und gerne so vom Menschen mit all seinen, mit seinen Problemen, mit seinen spezifisch menschlichen Hinlänglichkeiten eher absehen zu wollen. Und dass man das nicht trennen kann, das ist ja schon relativ lang klar, Stichwort dritte Kultur. Aber es ist frustrierend zu sehen, wie schwer uns das fällt. Und insofern, um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube schon, dass wir an der Astrophysik erstmal sehen, das ist ja innerhalb der physikalischen Disziplin diejenige, die sich am wenigsten der Spezialisierung unterworfen hat. Denn im Universum ist ja alles relevant. Also man kann nicht als Physiker, als Astrophysiker sagen, ich interessiere mich nicht für die Quantenphysik. Oder ich interessiere mich nicht für Magnetfelder, denn wenn man irgendwas im Universum beobachtet, dann hat man immer auch quantenmechanische Prozesse, die eine Rolle spielen. Man hat immer auch elektromagnetische Felder, immer auch Magnetfelder. Also im Prinzip ist alles relevant, was die Physik und was die Chemie so hergeben. Also insofern ist die Astrophysik schon mal eine Disziplin, die sich einer starken Spezialisierung erstmal entzieht. Das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft. Und gleichzeitig ist die Astrophysik als älteste Wissenschaft allgemein, also natürlich auch als älteste physikalische Disziplin, aber als älteste Wissenschaft, die wir Menschen betreiben, eine, die man auch nicht loslösen kann von ihrem kulturellen Kontext. Und das merke ich halt auch immer wieder, wenn ich in der Öffentlichkeit über das Universum rede, über die Astrophysik, dann spaltet sich das Thema sofort auf in die ganz verschiedenen Richtungen, in eine kulturelle Richtung, dass man sich überlegt, wie haben die Menschen vor uns in den Himmel geschaut, die ganze künstlerische Auseinandersetzung mit dem Himmel, mit dem Universum, also die darstellenden Künste, die das Universum verarbeitet haben, die musikalische Tradition ist ja auch sehr stark. Das Universum hat Menschen schon immer zu künstlerischen Akten angeregt. Natürlich die theologische Ebene, die auch nie sehr weit ist, wenn man in den Himmel schaut. Also man sieht, dass man das Universum eigentlich nicht nur naturwissenschaftlich verstehen kann, sondern dass da ganz, ganz viel anderes mitspielt und dass wir vor allem, und das ist, glaube ich, wichtig, uns Menschen da nicht ausklammern können. Das ist, glaube ich, das, was mich an dieser Fächerkombination auch immer fasziniert hat und was ich auch nach wie vor wichtig finde und heute vielleicht auch wichtiger denn je, zu sehen, dass wir eben diese interdisziplinäre, holistische Sichtweise auf Probleme heute brauchen und ohne die einfach gar nicht mehr mit den Herausforderungen umgehen können.
Kannst du uns vielleicht mitnehmen, gibt es Fragestellungen, wo du sagst, die haben dich damals oder auch heute besonders inspiriert, um genau in diese Richtung weiter zu studieren und zu arbeiten? Dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, was sind das so für Fragestellungen, mit denen sich Astrophysikerinnen wie du beschäftigt haben und auch vielleicht auch heute beschäftigen müssen?
Also wirklich die astrophysikalischen Fragen, die fachspezifischen, wenn du die jetzt erstmal meinst, da habe ich mich vor allem mit unserer Galaxie beschäftigt. Also was ich gemacht habe, war Milchstraßenastrophysik. Ich bin nicht sonderlich weit rausgekommen im Kosmos, sondern das war immer in unserer Heimatgalaxie verortet. Und das hat den Vorteil, dass man da relativ viel, relativ gut sieht, weil die Sterne und das, was zwischen den Sternen ist, halt nicht besonders weit weg ist. Das ist ja das Interessante an der Astrophysik, dass die Astrophysik eine beobachtende Wissenschaft ist und dass wir insofern starke Begrenzungen haben in Bezug auf das, was wir überhaupt beobachten können und das, was uns an Informationen aus dem Kosmos erreicht. Also wir sitzen ja hier bei uns im Sonnensystem fest und wir müssen darauf vertrauen, dass uns die richtigen Informationen erreichen. Und das Gute für uns Astrophysiker ist, dass wir durch die Endlichkeit der Lichtgeschwindigkeit immer in die Vergangenheit schauen. Das heißt, wenn wir den Kosmos beobachten, je weiter wir hinausschauen, desto weiter schauen wir in die Vergangenheit. Und das ermöglicht es uns, heute wirklich auf der Grundlage von Beobachtungen die Geschichte des Kosmos verstehen zu können. Also wir können rekonstruieren, wie das Universum sich entwickelt hat, seit dem Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren bis heute. Was natürlich auch schon unglaublich ist, wenn man sich das vorstellt, dass wir als endliche Menschen, die wir vielleicht so durchschnittlich 80 Jahre alt werden, dass wir über Zeiträume von Milliarden von Jahren Dinge aussagen können. Und zwar wirklich im Grunde erst seit gut 100 Jahren. Vorher waren das ja immer Fragen, die sich im Bereich der Philosophie und der Theologie abgespielt haben. So, also das ist erstmal der Rahmen, der mich schon immer wahnsinnig fasziniert hat. Und zu meinen spezifischen Forschungsfragen bin ich dann eigentlich eher zufällig gekommen. In Berlin haben wir sehr viel zu kosmischem Staub geforscht in der Gruppe, in der ich Astrophysik gelernt habe. Kosmischer Staub, den gibt es eigentlich überall. Das ist kein irdisches Problem, sondern das gibt es auch in jeder Galaxie. Es gibt zwischen den Sternen sehr viel Gas und es gibt eben auch sehr viel Staub. Und das ist auch gut so, denn Staub sind ganz kleine Festkörper. Und diesen Staub, den braucht man, damit sowas entstehen kann, wie zum Beispiel Leben, aber auch eine komplexe Chemie. Also Staub ist eine Oberfläche und darauf kann Chemie passieren und das macht den Staub so interessant. Und das war das Erste, womit ich mich in Berlin auseinandergesetzt habe, diesen Raum zwischen den Sternen zu verstehen. Allerdings da noch in einer rein theoretischen Art und Weise, also wirklich auf der Grundlage von Berechnungen. Und dann bin ich nach meinem Diplom nach Bonn gegangen und habe da eine andere Art von Astrophysik kennengelernt. Die Astrophysik in Bonn, die war nämlich sehr stark beobachtungsorientiert. Das heißt, da bin ich dann das erste Mal zu Teleskopen geschickt worden und habe ja zum ersten Mal in meinem Leben tatsächlich Teleskopdaten, echte Beobachtungen ausgewertet. Und aber auch da war weiterhin mein Thema das, was sich zwischen den Sternen befindet. Und um das jetzt ein bisschen abzukürzen, also letztendlich habe ich mich eigentlich immer um die Frage gedreht, wie Sterne entstehen, wie sie sich in den allerfrühesten Phasen ihres Lebens entwickeln und am Rande auch mit der Frage, wie bestimmte Sterne dann sterben, also in Supernova-Explosionen und was das dann wiederum für die Galaxie bedeutet. Denn in den Galaxien gibt es einen ganz interessanten Materiekreislauf. Man hört das ja häufig, wir bestehen alle aus Sternenstaub. Das ist tatsächlich letztendlich das, was dahinter steckt. Also Sterne entstehen, fusionieren Elemente, schaffen neue Chemie, sterben irgendwann und aus diesen neu erzeugten Elementen entsteht dann die nächste Sternengeneration.
Ist ja wie ein Kreislauf, oder?
Das ist genau ein Kreislauf, ja. Und das ist das, was dann aber auch immer wieder so schön an uns zurückbindet, dass wir sagen können, dass Eisen zum Beispiel in unserem Körper, da wissen wir, das ist in Sternen erbrütet worden durch Kernfusion. Oder wenn wir einen Ehering tragen und der aus Gold besteht, dann wird dieses Gold wahrscheinlich mal mit einer hohen Wahrscheinlichkeit durch die Kollision von Neutronensternen entstanden sein. Also insofern, obwohl diese Prozesse für uns so unglaublich fern und sehr, sehr abstrakt und schwer vorstellbar wirken, haben sie dann doch direkt mit uns und unserer eigenen Existenz zu tun.
Alles ist irgendwie mit allem verbunden, ne? Das ist auch eine philosophische Perspektive vielleicht da drauf, ne?
Ja, und ich finde diese Kreislaufidee so interessant, weil wir selber gerade in der Wirtschaft ja über Kreislaufwirtschaft reden und wie wir von so einer linearen Ökonomie in so eine zirkuläre Ökonomie uns transformieren. Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist ja das Leben und auch schon die Entstehung von all dem, was Materie ausmacht, ja schon ein Kreislauf. Deswegen ist ja eigentlich schon die Frage, wie kann man eigentlich überhaupt auf die Idee kommen, auch Wirtschaft gar nicht in Kreislauf, sondern linear zu denken?
Ja, ich meine, wenn man diese kosmische Perspektive einnimmt, dann kommt einem das ja alles sowieso noch sehr viel absurder vor, wie wir uns hier auf der Erde verhalten und mit was für Vorstellungen wir hier rangehen. Also,
was sind denn für dich die größten Irrtümer, die wir auf der Erde gerade unterliegen, wenn du sagst, wenn man sich das kosmologisch herleitet, sind hier auf der Erde viele Irrtümer, denen wir ausgesetzt sind oder denen wir nachlaufen? Was sind so für dich die größten Irrtümer, denen wir hinterherhinken?
Ja, der größte Irrtum ist, glaube ich, wenn man sich die kosmologische Suche nach fremdem Leben anschaut, und da haben wir in den vergangenen Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht, dass wir fremde Planeten entdeckt haben, dass man vor dem Hintergrund trotzdem noch denkt, dass es da draußen irgendwie eine alternative Heimat für uns geben könnte, dass es sich wirklich lohnen könnte, eine Marsbasis aufzumachen und zum Mars auszuwandern, wenn wir hier auf der Erde unser Klima nachhaltig so gestört haben, dass wir hier keine lebenswerte Umgebung mehr vorfinden. Wenn man sich anschaut, welche Variantenvielfalt von Planeten es in unserer Galaxie gibt und aber gleichzeitig wie einzigartig selbst vor diesem Hintergrund doch noch unsere Erde ist, dann merkt man, glaube ich, noch mal viel stärker, wie wichtig es ist, dass wir erstmal versuchen, die Probleme hier auf der Erde in den Griff zu bekommen. Und das ist aber auch ein Motiv, was ja schon sehr, sehr lange mit dem Blick aus dem Kosmos verbunden ist. Also der Blick auf die Erde von den frühen Raumfahrtmissionen, von den Apollo-Missionen, war ja auch schon ein Startpunkt für die Umwelt- und auch Friedensbewegung, weil dieser globale Blick wirklich nochmal etwas zurechtrückt. Und ich glaube, dafür ist diese kosmische Perspektive heute auch nach wie vor extrem wichtig, vielleicht auch nach wie vor wirklich sehr, ja, man könnte vielleicht sogar sagen, wichtiger denn je, denn wir vergessen, glaube ich, wirklich sehr häufig, wie klein wir letztendlich sind. Und dieses Gefühl der Demut, das man natürlich sofort entwickelt, wenn man sich mit dem Kosmos und seinen Dimensionen und seiner Brutalität auch auseinandersetzt, das ist, glaube ich, ein Gefühl, was wir in unserem Alltag heutzutage viel zu selten noch haben und ausleben.
Weil wir zu wenig von außen auf diese Erde blicken. Also du hast ja gerade dieses Bild angesprochen, das nehmen wir auch mal sehr gerne zum Einstieg in unsere Vorträge, weil dieser Erdaufgang, der da am Heiligabend 1968, ich glaube, von der Apollo-8-Mission fotografiert worden ist, von den Astronauten, der hat ja zum ersten Mal uns so einen Blick von außen auf diese Erde gegeben, auf die Einzigartigkeit dieser Erde, auf die Zerbrechlichkeit dieser Erde. Und du hast ja richtigerweise gesagt, das ist ja dann auch ein Symbol geworden für die danach folgende Umweltbewegung. Club of Rome, der Bericht Grenzen des Wachstums, kam dann 4 Jahre später, 1972, raus. Kannst du vielleicht nochmal beschreiben, was ist die Qualität von diesem Bild und von dieser Sichtweise von außen auf diese Erde? Was macht das mit uns, außer dass es uns zur Demut veranlasst?
Das ist ja der radikale Perspektivwechsel, ne? Den es so in der Menschheitsgeschichte ja vorher noch nie gab, dass wir plötzlich sehen, dass wir hier auf einem Planeten existieren, der nur durch eine ganz, ganz dünne atmosphärische Schicht von der lebensfeindlichen Umgebung getrennt ist. Der Weltraum, das Weltall ist ja in höchstem Maße lebensfeindlich aufgrund der Strahlung, die da herrscht, aufgrund der Dichten, aufgrund der Temperaturen. Auch das zu sehen, wie dünn diese atmosphärische Schicht ist, die für uns so einen existenziell wichtigen Schutz ergibt, das ist etwas, was einem jetzt auch vor dem Hintergrund der Klimaproblematik wirklich auch Angst einjagen kann. Astronauten haben das immer wieder beschrieben als das Raumschiff Erde, das man dann aus dem Orbit sieht. Tatsächlich ist es halt so, dass wir hier auf dem Planeten alle zusammen in diesem Raumschiff, wenn man dieses Bild nutzen will, unterwegs sind. Und dass wir insofern eigentlich durch die äußeren Bedingungen dazu gezwungen sein sollten, uns irgendwie zusammenzureißen und unsere Existenz zu sichern. Und gleichzeitig erinnert einen dieser kosmische Blick aber auch daran, oder kann einen zumindest daran erinnern, wie irrelevant vielleicht auch unsere Existenz erscheint vor dem Hintergrund all dessen, was sich im Universum abspielt und auf welchen Zeitskalen all das passiert. Und dann kommt man natürlich sofort auch wieder in die Philosophie und in die Theologie und die Frage, hat unsere Existenz irgendeine Berechtigung, irgendeinen Sinn? Aber erstmal, wenn man wirklich nur aus kosmischer Perspektive guckt, dann würde man denken, naja gut, wenn da jetzt eine Spezies entstanden ist und die es halt einfach nicht hinbekommt, dann ist es schlecht für die Spezies, dem Kosmos ist es erstmal egal. Und diese ganzen grundsätzlichen Fragestellungen, also ich glaube schon auch diese existenzielle Frage nach dem Sinn unserer Existenz, das sind Fragen, die für uns Menschen wahnsinnig wichtig sind, die wir in unserem Alltag meistens verdrängen und zu denen wir überhaupt gar nicht kommen, die aber dann doch auch immer wieder hochkommen. Und ich glaube auch, dass man in den aktuellen Kulturkämpfen, die so toben, das zumindest vermuten kann, dass es auch damit zu tun hat, dass wir diese ganz großen Fragen oft verdrängen und sie uns aber doch weiterhin verfolgen.
Was können wir tun, dass wir uns mehr diesen Fragen öffnen?
Ja, es ist einfach sehr, sehr schwierig, das im Alltag unterzubringen. Also ich merke einfach immer, wenn ich Vorträge halte und mit Menschen über den Kosmos spreche und dann auch diese philosophische Dimension mit einer Rolle spielt, dass das für viele, gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Krisennachrichtenlage, etwas sehr Wohltuendes auch hat. Ich meine, das ist auf der einen Seite Eskapismus, dass man durch diese Themen in eine Welt entführt wird, die so gar nichts mit unseren Krisen auf den ersten Blick zu tun hat. Aber ich glaube, auf der anderen Seite ist es schon auch die Sehnsucht danach, sich mal wieder den großen Fragen zu stellen. Und die Sehnsucht nach religiösem Sinn, die nimmt ja auch nicht ab. Das merkt man ja weltweit. Also auch wenn wir jetzt hier gerade in einer Gesellschaft leben, bei dem die Kirchen immer weiter an Einfluss verlieren und wo jeder individuell irgendwie selber vor der Herausforderung steht, sich einen eigenen Sinn zu suchen und sich vielleicht auch Gemeinschaften zu suchen, die einem das geben kann. Es ist, glaube ich, weltweit ja schon so, dass man sieht, das ist was Menschen nicht überwinden werden. Und ja, insofern, es ist, glaube ich, eine schwierige Frage, wie man das in unserer Gesellschaft, in den sehr technologieorientierten Gesellschaften, sich weiterhin bewahrt, diesen Raum, in dem man über Sinnfragen nachdenken kann. Die Philosophie kann einem da helfen, aber ich glaube, wir Menschen brauchen irgendwie eine Art und Weise, wo wir dieses Bedürfnis befriedigen können.
Ich frage dich ja auch deswegen, weil du ja jetzt heute keine Astrophysikerin mehr bist, also in dem Sinne keine Praktizierende, dass du an irgendeinem Forschungsinstitut nach neuen Galaxien Ausschau hältst, sondern du bist Wissenschaftsjournalistin. Also du hast ja das Metier ja dann nochmal gewechselt und vermittelst ja jetzt Forschungsergebnisse, übersetzt sie in unterschiedliche Kontexte und machst sie auch verständlich und erklärbarer. Ist das für dich eine Form, um den Menschen da einen neuen Zugang zu geben, zu solchen Perspektiven auch?
Das ist es mit Sicherheit. Das war auch ein Grund, weshalb ich diesen Berufswechsel nach meinem ersten Postdoc dann tatsächlich vollzogen habe. Das war auch wieder eine Angstentscheidung. Wieder eine Entscheidung, die mich aus meiner Komfortzone zu dem Zeitpunkt extrem herausgebracht hat, weil ich ja auch da erstmal nicht wusste, was mich erwartet. Es war so, dass ich während meiner Doktorarbeit schon für die FAZ geschrieben hatte, nebenbei. Also insofern wusste ich schon, schreiben kann ich irgendwie und es macht mir auch Spaß. Aber dann nach meinem ersten Postdoc, also nach letztendlich 10 Jahren in der Forschung, gab es dann plötzlich die Möglichkeit, auf eine feste Redakteursstelle zu wechseln, also aus der Forschung rauszugehen. Und da war für mich schon auch ein wichtiges Argument, mich zu fragen, naja, was ist es denn eigentlich, was ich will, was mich begeistert und was ich gut kann? Und das war eben nicht nur mit der Entstehung von Sternen auseinanderzusetzen und Modelle zu programmieren und Beobachtungsdaten auszuwerten, sondern was mich vor allem immer wirklich tief begeistert hat, das war, wenn ich das Gefühl hatte, verschiedene Perspektiven und verschiedene Felder kommen zusammen. Und das dann noch zu vermitteln, das war dann noch sozusagen der Bonus, der dann die Freude und die Begeisterung noch weiter verstärkt hat. Das war ein Punkt, weshalb ich gedacht habe, naja, das ist was ganz klar für den Journalismus spricht. Und das, was ich vorhin schon angesprochen hatte, dieses Mehrperspektivische, das ist etwas, was in der Forschung immer schwieriger wird. Also die Forschung, die ist ja zumindest in Deutschland einfach von ihrer akademischen Struktur her einfach viel zu starr, um Interdisziplinarität wirklich zu erlauben. Also da tun sich die deutschen Unis und Forschungsinstitute immer noch wirklich sehr, sehr schwer.
Woran liegt das? Weil du sagst ja gerade zu Recht, die komplexen Probleme können nur gelöst werden, indem man anfängt, interdisziplinär zusammenzuarbeiten, forschungsdisziplinübergreifend zusammenzuarbeiten. Ist dieses Silo-Denken, was ja auch aus einer Art von Produktionsweise entstanden ist, so sehr auch in dem Wissenschaftsbetrieb manifestiert und implementiert worden, dass man da gar nicht mehr dran denkt, das irgendwie aufzubrechen, weil man sich da auch ohnmächtig fühlt, die Grenzen zu überwinden?
Ja, das ist definitiv so der Fall. Und da muss man auch sagen, dass sich die Forschung an vielen Stellen, glaube ich, den falschen Metriken, den falschen Idealen heutzutage unterworfen hat. Das war auch was, was nicht nur mich sehr frustriert hat, sondern auch viele andere, die mit mir zu den Nachwuchswissenschaftlern zählten. Weil ja einfach so ein großer Konkurrenzdruck herrscht, gerade auch in Deutschland mit der sehr geringen Zahl von Professuren, sehr geringe Zahl fester Stellen im akademischen Betrieb, dass man es sich eigentlich nicht leisten kann, irgendeine Form von Risiko einzugehen. Und Interdisziplinarität ist natürlich immer ein Risiko. Und das war auch das, was mir immer wieder gespiegelt wurde mit meiner Fächerkombination. Da gab es die eine Gruppe von Leuten, die gesagt haben, ach, ist ja toll, ist ja interessant, Philosophie und Astrophysik, das hat ja schon immer zusammengehört. Aber es gab halt schon auch viele, die gesagt haben, na interessant, wenn du denkst, dass du dir das leisten kannst, dann fühlst du dich anscheinend sehr sicher, aber wäre vielleicht auch eine Überlegung wert, die Zeit, die du in die Philosophieprojekte steckst, dann doch da rein zu investieren, wirklich sehr genau an dem Vorankommen auf dem astrophysikalischen Karrierepfad zu arbeiten. Und das hat mich wahnsinnig frustriert, weil ich das Gefühl hatte, im akademischen Betrieb, in der Forschung muss doch das geteilte Interesse von allen sein, dass man gute Forschung macht und dass man hier Dinge wirklich gut versteht. Und wenn man dafür das Gefühl hat, dass man verschiedene Perspektiven braucht, dass man auch mal Dinge riskieren und ausprobieren muss, dann muss es doch den Raum dafür geben. Und das Gefühl, dass das nicht von allen so geteilt wurde, das hat auch nochmal meine Entscheidung gestärkt zu sagen, naja, vielleicht ist dann der akademische Rahmen doch nicht der Raum, in dem ich mich in idealer Art und Weise entfalten kann.
Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. In der Tat, auch in Deutschland war für mich zum Beispiel ein Grund, nach England zu gehen und da meine Promotion zu machen, weil zum Beispiel in England diese interdisziplinären Sachen schon ein bisschen fortschrittlicher waren, zumindest in dem Kontext, in dem ich das gemacht habe. Aber es ist interessant, was du sagst. Ich glaube, es heißt ja auch, dass wir sehr kulturell schon sehr tief in unserem ganzen Bildungssystem auf diese sehr eindimensionale Sicht auf die Dinge angelegt sind, ne? Bis in die höchsten wissenschaftlichen Instanzen, der Aufbau von Fachbereichen, ne? Diese Separation. Das heißt, systemisches Denken ist in unserer ganzen Wissenskultur eigentlich überhaupt nicht angelegt. Und ich glaube, da entsteht genau das Problem.
Das ist vielleicht auch die Schnittmenge von uns dreien. Als Geograf hatte ich immer mit dem Vorurteil zu kämpfen gehabt, dass ich ja eigentlich von nichts richtig eine Ahnung hätte. Weil ähnlich wie du auch von der Astrophysik beschrieben hast, ist ja die Geografie auch eine beobachtende Wissenschaft. Sie versucht, die Naturphänomene zu erklären unter Hinzunahme sämtlicher Geofaktoren, die es gibt und sowohl die physischen wie auch die anthropogenen. Und das war jahrzehntelang immer ein Problem, weil man mich nie in eine Schublade stecken konnte. Heute auf einmal wird es zu einer Qualität. Heute ist es eine Fähigkeit, die wir ausprägen müssen, systemisch zu denken, um die Transformationen in Wirtschaft und Gesellschaft erfolgreich, selbstbestimmt zu meistern. Ich merke, wie schwer es Menschen fällt, mal auf den Berg zu gehen und einfach mal zu beobachten und die verschiedenen Phänomene und Naturgegebenheiten dieser Kulturlandschaft festzuhalten, zu beschreiben und dann auch Beziehungen zwischen den einzelnen Elementen zu ziehen und Abhängigkeiten zu sehen. Das ist was, was man jetzt Erwachsenen wieder beibringen muss. Das ist, damit man in der Lage ist, damit sie in der Lage sind, ihre Organisationen zu verändern. Das ist schon interessant zu beobachten, wie es einem geht, wenn man bewusst sich nicht für eine Spezialität entscheidet, sondern eben ganzheitlich unterwegs sein möchte.
Das stimmt. Und da haben Organisationen natürlich den Vorteil, dass sie sehr viel flexibler und sehr viel schneller sind. Im akademischen Kontext sehe ich es tatsächlich nach wie vor nicht so richtig. Also da wird es zwar an vielen Stellen gefördert und man kriegt ja auch in Forschungsanträgen und so weiter, glaube ich, durchaus schon auch einen Bonus, wenn man Interdisziplinarität in einem bestimmten Maße damit reinschreibt. Aber letztendlich geht es dann doch auch immer um die Zahl von Publikationen und um einfache Metriken. Und denen widersetzt sich eben diese Multiperspektivität. Und insofern, glaube ich, ist es für den akademischen Betrieb schon eine große Herausforderung, da auch zukunftsfähig zu bleiben und zu werden und sich an die Gegebenheiten anzupassen. Aber ja, genau wie du sagst, also in Unternehmen und in Kontexten, wo es um Schnelligkeit geht, wo es um konkretes Problemlösen geht auf kurzen Zeitskalen, da kommt man ja gar nicht drum rum, dass man sich in dieser Art und Weise anpasst. Und ich habe gestern Abend mit einer Professorin hier aus Hamburg gesprochen, die auch Philosophin ist und zu KI forscht, Judith Simon. Und da wurde auch wieder deutlich, auch diese ganzen KI-Themen zum Beispiel, das sind ja wunderbare Beispiele dafür zu zeigen, wie wichtig es ist, eine technologische Sichtweise mit einer ethisch-politischen Sichtweise zu kombinieren. Man kann beides überhaupt gar nicht voneinander trennen. Und das hat man jetzt ja in den letzten 2 Jahren der generativen KI auch gesehen. Man hat ja an allen Enden und bei so vielen Anwendungsproblemen immer die Frage, ja, an welchen Stellen muss ich Output vielleicht regulieren und nachtrainieren und nach welchen Kriterien mache ich das? Also die ganzen Diskussionen, die wir da hatten, mit wie divers müssen Bilder sein, die von einer KI generiert werden, wie politisch darf eine KI sein, was kann ich da mit Training machen, was darf ich mit Training machen, um bestimmte politische Aussagen oder auch andere Aussagen, die gefährlich oder verstörend sein können, zu vermeiden. Da ist man als technologieaffiner Technik-Nerd wahrscheinlich an vielen Stellen sofort dann doch überfordert. Und da muss man sagen, da braucht man andere Kompetenzen. Und diese Art von Problemen, die werden einfach immer häufiger. Und insofern müssen wir uns wirklich überlegen, wie wir da unser Bildungs- und Ausbildungssystem drauf anpassen.
Ja, beziehungsweise auch meine Erfahrung ist, wenn du natürlich auch immer wieder mit den gleichen wissenschaftlichen Methoden in den Fachdisziplinen Wissen erzeugst du halt auch immer nur eine bestimmte Form von Wissen. Also auch das Spektrum an Wissensgenerierung ist auch eingeschränkt. Ich mache mir das immer klar, wenn du, nimm mal die Psychologie, wenn du rein mit mathematischen Methoden in die Psychologie reingehen würdest, würdest du nie den Wissenskörper haben, den du heute in der Psychologie hast. Du brauchst ganz andere Methoden, ganz andere Verfahren. Und darin lag für mich immer so die Erkenntnis, dass man in dieser Multidisziplinarität diese Methoden auch miteinander kombinieren muss, um in einem Komplementären diese dann neue Formen von Wissen auch zu erzeugen. Ich glaube, das ist so, war so ein Kernerkenntnis in meiner sozusagen Historie an der Ecke. Ne?
Wenn du nochmal an das Universum denkst und wir uns jetzt hier mit großen transformatorischen Fragen, existenziellen Fragen der Menschheit auseinandersetzen müssen auf der Erde, gibt es etwas, wo du sagst, das können wir von da oben lernen, um die Probleme, die wir hier unten auf der Erde haben, nicht nur besser zu verstehen, sondern sie sogar auch zu lösen?
Also etwas, was mir immer besonders im Herzen liegt und was ich besonders deutlich finde in der Auseinandersetzung mit der Astrophysik, ist, glaube ich, dass sie uns immer wieder so klar unsere Erkenntnisgrenzen vor Augen führt. Und das schließt eigentlich auch ganz schön an das, was wir gerade besprochen haben, dass man in der Astrophysik sehr schön auch sieht, wie verschiedene Perspektiven ganz unterschiedliche Formen von Wissen hervorrufen. Ich meine, das ist natürlich immer dann doch noch naturwissenschaftliches Wissen, aber so als Bild ist es ja frappierend, wenn man das Universum in verschiedenen Wellenlängen beobachtet, mit verschiedenen Beobachtungsinstrumenten, dass man jedes Mal wieder was Neues lernt und jedes Mal wieder was Neues gelernt hat. Der optische Nachthimmel, wie wir ihn mit unseren Augen sehen, ist ja ein ganz anderes Universum als das, was wir sehen, wenn wir Radioteleskope benutzen oder wenn wir das Universum bei sehr energiereichen Wellenlängen beobachten. Jedes Mal sehen wir etwas ganz anderes, wir sehen andere Prozesse und erst im Zusammenspiel der verschiedenen Informationen verstehen wir, was dort draußen im Universum wirklich vor sich geht. Und gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass wir mit enormen Handicaps kämpfen müssen als Astrophysiker. Ich hatte das vorhin schon angesprochen. Ähnlich wie in deiner Disziplin sind wir halt beobachtend unterwegs. Das heißt, wir können keine Experimente machen mit schwarzen Löchern oder mit Sternen. Wir können die nicht einfach so im Labor erzeugen, um Dinge auszuprobieren. Und insofern haben wir nur die Daten, die Beobachtungsdaten aus dem Kosmos, die ihren Weg zu uns finden. Und das sind oft wirklich nur relativ sparsame Hinweise, die wir bekommen, um all diese Phänomene zu verstehen. Und es ist eine ganz große Aufgabe und besondere Herausforderung, daraus ein konsistentes Verständnis des Universums abzuleiten. Insofern ist es in der Astrophysik wahrscheinlich noch stärker als in anderen Disziplinen immer eine ganz zentrale Frage, die immer mitgedacht werden muss. Was wäre, wenn wir uns an dieser Stelle irren? Wie würde ich es rausfinden, wenn meine aktuellen Überzeugungen, wenn die aktuellen Erklärungen, die ich für mich entwickelt habe, wenn die falsch wären? Wie kann ich das rausfinden? Und das ist, glaube ich, was wir aktuell an vielen Stellen merken, dass wir das zu wenig machen und immer weniger in Kommunikationsprozessen, auch gesellschaftlicher Art, dass wir unsere eigenen Überzeugungen immer wieder auch in Frage stellen und die Bereitschaft haben, davon abzurücken, wenn wir neue Informationen bekommen. Das ist etwas, was in der Astrophysik einfach sehr stark ist. Ich glaube, weil wir uns da ja die gigantische Aufgabe sehr klar vor Augen führen können. Also, dass wir als Menschen überhaupt in der Lage sind, das Universum zu verstehen in seiner Entwicklung, das ist ja auch schon alles andere als selbstverständlich und wirklich atemberaubend. Und deshalb fällt es uns da leicht zu sagen, naja, da wird dann vielleicht auch das eine oder andere nicht komplett stimmen. Es ist dann trotzdem noch beeindruckendes Wissen, was wir haben. Aber es gilt natürlich für alles Wissen, was wir als Menschen generieren. Und da ein bisschen bescheidener und auch vorsichtiger zu werden, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das ist aber etwas, was grundsätzlich die wissenschaftliche Methode ja eigentlich ausmacht. Also immer diese Flexibilität im Denken, sich zu überlegen, naja, was ist, wenn ich mich gerade irre? Wie würde ich dann meine eigenen Überzeugungen anpassen? Und das verbunden noch mit einer Einsicht, die ich aus der Philosophie mitgebracht habe, das nennt sich, oder wir haben es damals kennengelernt, als das Principle of Charity. Also, dass man, wenn man mit anderen Menschen redet, erstmal davon ausgeht, das, was der andere mir sagen will, das wird schon irgendwie rational und vernünftig sein. Also ich gebe dem anderen erstmal einen Vertrauensvorschuss und versuche, das zu verstehen, was derjenige mir mitzuteilen versucht. Und das in Kombination, glaube ich, das sind zwei Voraussetzungen, die bei uns oft nicht mehr erfüllt sind und die Kommunikation scheitern lassen, weil wir von vornherein denken, der andere, der ist vielleicht sowieso komisch unterwegs und teilt nicht meine Überzeugung, dem muss ich gar nicht erst zuhören. Im Gegenteil, ich muss ihm erstmal erklären, wie es wirklich ist. Ich glaube, dadurch kommen viele Missverständnisse zustande, gerade natürlich auch in den sozialen Medien, wo ja überhaupt gar kein Vertrauensvorschuss in den meisten Fällen gewährt wird. Und auf der anderen Seite die Bereitschaft, die eigenen Erkenntnisgrenzen zu akzeptieren und eine gewisse Bescheidenheit in Bezug auf die eigenen Überzeugungen. Also ich glaube, das sind zwei Dinge, die man aus der Astrophysik und aus der Philosophie ganz allgemein für menschliche Kommunikation mitnehmen sollte.
Und wie wichtig ist denn das Nichtwissen, also das Akzeptieren, dass wir Dinge nicht wissen können und der Umgang damit? Also wenn ich so ein bisschen in deinen Büchern gestöbert habe, gerade als es um die dunkle Materie ging, hast du, glaube ich, geschrieben, dass 85% darüber euch unbekannt ist, was da im Universum passiert. Also ist das auch etwas, eine Qualität, eine Fähigkeit, die wir in solchen Veränderungsprozessen akzeptieren müssen, dass wir Dinge einfach nicht wissen können und trotzdem Entscheidungen heute treffen?
Ja, genau, das ist ganz zentral wichtig. Also erstmal das Nichtwissen und dann aber auch die Unsicherheiten. Das ist ja auch in den empirischen Wissenschaften etwas, was zu großen Missverständnissen führt, wo wir auch in der Pandemie gesehen haben, dass das eine Hürde für erfolgreiche Wissenschaftskommunikation ist. Wissenschaftliches Wissen ist ja praktisch nie sicher. Also wenn man sich hinstellt und sagt, wir sind hier Team Wissenschaft, wir erzählen euch, wie die Welt wirklich ist, wir haben die Fakten, das ist ja einfach Quatsch. Da muss man ja sagen, sind wir auch dank der Wissenschaftsphilosophie heute wirklich schon ein großes Stück weiter, dass wir wissen, so wir sind nie bei den Fakten angekommen, wir haben nie die Wahrheit, wir sind immer auf dem Weg dahin. Das kann unser Ideal sein, aber wir können es nicht behaupten. So, dann ist natürlich die Frage, warum verfügen wir trotzdem über zuverlässiges und belastbares Wissen? Und da ist die Antwort, weil wir in den Wissenschaften eine sehr erfolgreiche Methode entwickelt haben, mit Unsicherheiten und mit Nichtwissen umzugehen. Und das ist die viel entscheidendere Kompetenz, als dass man besonders viel Faktenwissen hat. Also das ist das, worauf es wirklich ankommt, dass man Unsicherheiten abschätzen kann, dass man weiß, an welchen Stellen weiß ich eben noch nicht so richtig, wie sich die Dinge verhalten. Und dass man methodisch Strategien entwickelt, wie man damit umgehen kann. Und da ist die Wissenschaft an vielen Stellen schon sehr weit. Das ist aber natürlich entscheidend, wenn man dann diesen Transfer erfolgreich meistern möchte, wissenschaftliche Ergebnisse für politische Entscheidungen nutzbar zu machen. Denn da ist genau die Frage, wie gehe ich mit Unsicherheiten um? Wie kann ich dieses unvollständige Wissen trotzdem in eine konkrete Handlung, in eine konkrete Entscheidung übersetzen? Da haben wir gemerkt auch, dass wir da nicht sonderlich gut sind.
Als Wissenschaftlerin oder als Gesellschaft?
Auf allen Ebenen. Also Wissenschaftler tun sich in der Kommunikation schwer, weil Unsicherheiten ja dann auch immer ein Tor für Angriffe öffnen. Also wenn man sagt, ich weiß es nicht genau, das war in dem Film Don't Look Up, gab es da so eine schöne Szene, wo die Wissenschaftler gesagt haben, zu 99% wird der Asteroid auf der Erde einschlagen. Und dann die Antwort, ach, 99% nur, ihr seid euch also gar nicht sicher. Und dann die Antwort, naja, also im Prinzip kann man sagen, 100%, wir sind uns sicher. Ach, aber ich dachte, so etwas gibt es nicht in der Wissenschaft. Sichere Aussagen, das ist ja auch unseriös. Also wie man es macht, macht man sich angreifbar. Bei vielen Wissenschaftlern ist dann aber erstmal die eine Art von Reflex, komplizierte Diskussionen zu vermeiden, die Unsicherheiten vielleicht argumentativ ein bisschen unter den Teppich zu kehren oder zu sagen, naja, also das spielt jetzt keine besonders große Rolle, damit müsst ihr euch jetzt nicht beschäftigen. Das ist etwas, ich meine, das haben wir auch schon bei der Kommunikation zum Klimawandel gesehen. Klimamodell ist ja so ein anderes Thema, wo aber schon sehr viel Vorarbeit geleistet wurde und sehr viel an Prozeduren erarbeitet wurde, wie man Unsicherheiten in verschiedener Art und Weise kommunizieren kann. Also das kann man sich ein Stück weit zum Vorbild nehmen, aber das hat man in allen Themenbereichen natürlich als Herausforderung. Also Wissenschaftler können da, glaube ich, noch viel lernen in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit. Politiker müssen da einiges lernen, wie sie mit Wissenschaftlern umgehen. Das haben wir auch in der Pandemie gesehen, dass wissenschaftliches Wissen dann auch oft als alternativlos dargestellt wurde, auch um politische Entscheidungen zu rechtfertigen. Und ja, die Öffentlichkeit so als dritter Akteur hat da auch noch viel zu lernen und viel Bedarf, glaube ich, Aufklärungsbedarf in gewisser Weise zu lernen, was das überhaupt ist. Also wie es sein kann, dass Wissen zuverlässig sein kann, obwohl es nicht hundertprozentig sicher ist. Das sind aber genau die zentralen Fragen, die uns in den großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, an allen Stellen erwarten. Und ich meine, ich erwähne immer wieder die Pandemie, weil ich da, das war für den Wissenschaftsjournalismus, glaube ich, so eine Phase, wo wir ganz viel gelernt haben und gesehen haben, welche Fehler man machen kann, welche Probleme es gibt. Aber das ist strukturell all das, was uns auch in den nächsten Jahren an vielen anderen Stellen bevorstehen wird.
Es ist aber natürlich für die Politik ist es natürlich eine große Herausforderung, die ja Sicherheit vermitteln soll. Also gerade jetzt mit diesem Widerspruch umzugehen, auch wissenschaftliche Erkenntnisse heranzuziehen, die aber dann natürlich doch keine hundertprozentige Sicherheit suggerieren. Also es ist schon ein Spannungsfeld, wie man als Politiker damit umgeht. Natürlich, weil du ja auch in der Öffentlichkeit damit natürlich auch Unsicherheit erzeugst, wenn du diese Unsicherheit auch offen kommunizierst. Und das ist natürlich gerade das, was du vielleicht in so einer Situation wie in der Pandemie nicht willst. Also das ist schon ein Thema. Ich weiß nicht, ob du da noch eine bessere Antwort hast, aber ich glaube, als Politiker hat man es da auch nicht leicht. Und ich hatte letztens auch eine Diskussion im familiären Freundeskreis auch, dann auch gesagt, du musst halt auch dich mal in die Lage versetzen. Du musst Entscheidungen treffen in so einer Situation und bist in diesem Spannungsfeld. Und klar, und im Nachhinein war vielleicht auch nicht immer alles richtig. Aber trotzdem muss man auch mal die Menschen verstehen, die in diesen Situationen sind und diese Entscheidungen treffen müssen und dann in diesen Spannungsfeldern einfach auch Entscheidungen treffen müssen und diese Dinge miteinander abwägen, auch wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass das vielleicht nicht alles richtig war. Ich glaube, viele Aspekte der Diskussion, die wir gerade um die Aufklärung der Corona- und RKI-Akten und sowas haben, fallen wahrscheinlich auch in so solche Themen rein.
Aber der entscheidende Satz damals in der Pandemie war ja schon sehr früh, zu sagen, wir müssen nach der Pandemie auch lernen, verzeihen zu können. Weil wir ja in dieser existenziellen Situation Entscheidungen treffen mussten, an dem Tag, in der Woche treffen mussten, ohne dass wir alles in einem Excel-Sheet hätten berechnen lassen können und mit einer Scheingenauigkeit dann sagen müssen, wir gehen jetzt diesen Weg. Das musste alles viel schneller geschehen. Das heißt also, für mich gehört auch dieses Verzeihen können, dieses Eingestehen können, dass man damals mit den Informationen nicht die richtige Entscheidung getroffen hätte, verglichen mit einer Situation, hätte man mehr Informationen gehabt, aber dass man daraus jetzt keinen persönlichen Vorwurf machen kann, weil wir auch immer nur begrenzt sind in unserer Entscheidungsfähigkeit mit den Informationen, die wir zu dem gegebenen Zeitpunkt haben. Also auch diese Wertigkeit mit reinzunehmen und da anschließend die Frage an dich, Sibylle, was spielen Medien, was spielt der Journalismus dafür eine Rolle, genau diese Übersetzungsleistung Richtung Gesellschaft auch zu machen?
Also erstmal zu dem Punkt vorher, das sehe ich ganz genauso, dass es natürlich eine extreme Situation war und dass es, wenn es um Aufarbeitung geht, ein ganz verbreiteter Fehler ist, dass wir heute von unserem heutigen Wissen ausgehen und uns gar nicht mehr hineinversetzen können in die Position in Bezug auf unser Wissen, die wir damals hatten. Also das ist im Nachhinein ja immer einfach zu sagen, dass die Entscheidungen falsch waren oder dass man es besser hätte wissen können. So, also da bin ich auch absolut in dem Team derjenigen, die sagen, dass das die Schwierigkeit einer gelungenen Aufarbeitung auch ausmacht, dass es uns so schwer fällt, uns jeweils in die Position zurückzuversetzen, in der wir damals in Bezug auf unser Wissen waren. Gleichzeitig muss man aber schon sagen, diese typischen Krisensituationen, vor denen wir heute stehen, also in denen wir komplexe Probleme haben, die hochgradig nicht linear sind, also was bedeutet, dass viele Faktoren in einer komplizierten Art und Weise aufeinander einwirken, sodass man das Verhalten von Systemen im Grunde nicht mehr langfristig voraussagen kann. Diese Art von Problemen, die legen ja eine bestimmte Art und Weise der Entscheidungsfindung auch nahe. Und da gibt es ja auch Entscheidungstheorie und es gibt viele Menschen, die sich damit auseinandersetzen, also viele Wissenschaftler, die da auch Strategien erarbeiten. Und da ist auch Teil des Ganzen, dass man das sehr transparent macht und machen kann. Also dass man sich zum Beispiel dann überlegt, wenn man verschiedene Szenarien hat, die alle mit Unsicherheiten behaftet sind, dass man sich dann überlegen kann, dass man möglichst robuste Lösungen sucht, also die auch vor dem Hintergrund von Unsicherheiten mit einer hohen Wahrscheinlichkeit das gewünschte Ergebnis bringen und so weiter. Also da glaube ich, kann man sich schon noch besser vorbereiten und da würde ich sagen, gibt es auch andere Länder, also wir hatten ja vorhin schon kurz England genannt, wo das sehr viel besser ausgearbeitet war, solche Prozesse, Entscheidungsprozesse auch transparenter zu gestalten, damit die Öffentlichkeit dann einfach viel besser weiß, was gerade für Überlegungen eine Rolle gespielt haben und was der Hintergrund für bestimmte Entscheidungen war. Und da, glaube ich, müssen wir noch einiges dazulernen, also auch Entscheidungen vielleicht dann zu treffen, die sehr viel schneller dann auch angepasst werden können an Veränderungen der Umstände. Aber da sind wir jetzt, glaube ich, schon auch ein Stück weitergekommen, würde ich einfach mal hoffen. Und das ist was wir auf jeden Fall lernen müssen. So, und die Rolle der Medien, klar, die ist natürlich total wichtig, da zu vermitteln, gleichzeitig aber auch kritisch das Ganze zu begleiten und sich weder mit der einen noch mit der anderen Gruppe gemein zu machen. Also das war ja in der Pandemie auch immer eine Herausforderung für den Wissenschaftsjournalismus. Natürlich haben wir an vielen Stellen erstmal versucht zu erklären, was sind die wissenschaftlichen Grundlagen, was sagen die Wissenschaftler eigentlich, was ist der Output, der aus der Wissenschaft erstmal bereitgestellt wird und mit dem die Politiker arbeiten. Aber gleichzeitig ist Wissenschaftsjournalismus eben was anderes als Wissenschaftskommunikation. Das heißt, man hat schon auch immer noch diese kritische Perspektive und muss das dann schon auch benennen, wenn kommunikativ was falsch läuft oder wenn Annahmen in die Generierung von wissenschaftlichem Wissen einfließen und aber nicht offen benannt werden. Auch Wissenschaft ist natürlich ein sehr normatives Unterfangen. So, da gehen auch Interpretationen ein, gehen Wertvorstellungen ein und das waren so Dinge, die in der Pandemie manchmal unter den Tisch gefallen sind. Und auf der anderen Seite natürlich dann auch die kritische Begleitung der Politik und im besten Fall führt dann diese kritische Distanz dazu, dass Medien als vertrauensvolle Partner in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, auf die man sich verlassen kann. Und das ist aber etwas, was in der Pandemie nicht immer so funktioniert hat. Insofern, ich bin natürlich der festen Überzeugung, dass die Medien eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen gesellschaftlich und der Wissenschaftsjournalismus auch in besonderer Art und Weise, weil wir wissenschaftliches Wissen in der Öffentlichkeit brauchen, um auf einem informierten Niveau die richtigen Entscheidungen politisch auch treffen zu können. Aber gleichzeitig ist das eine große Herausforderung, vor der wir stehen, dass wir uns das Vertrauen der Menschen weiterhin immer wieder neu verdienen müssen.
Kannst du mal sagen, wo das gut gelingt?
Naja, ich glaube, es gelingt vor allem dann gut, wenn man in irgendeiner Art und Weise im persönlichen Austausch ist. Das ist natürlich schlecht skalierbar, aber es ist ja auch ein Effekt der zunehmenden Verbreitung von KI-generierten Inhalten, dass erstmal diese Unterscheidung zwischen wahren und falschen Inhalten verloren geht und dass infolgedessen Vertrauen verloren geht. Und als Journalisten muss man sich davon irgendwie abheben. Und das kann man, glaube ich, insbesondere dadurch, wenn man wirklich als vertrauenswürdiger Akteur wahrgenommen wird. Und das setzt, glaube ich, an vielen Stellen voraus, dass man in irgendeiner Art und Weise dann doch in einem persönlichen Austausch ist, sei es in Social Media oder mit persönlichen Begegnungen. Aber es ist wirklich ganz, ganz schwierig. Und ich glaube, wenn man jetzt davon mal absieht, ist ansonsten eine gute Strategie, dass man als Journalist immer wieder versucht, ergebnisoffen an die Dinge ranzugehen. Ich glaube, dass es in der Öffentlichkeit sehr stark bestraft wird, wenn das Gefühl ist, dass man als Journalist pädagogisch oder strategisch wirken möchte. Und gerade bei gesellschaftlich kontroversen Themen ist es ja eigentlich eine journalistische Pflicht, dass man ergebnisoffen recherchiert und dass man sich auch selber immer wieder in den eigenen Überzeugungen korrigieren lässt. Und da kommen wir jetzt wieder dahin zurück, da waren wir ja schon. Das ist das, was ja auch in der Wissenschaft eigentlich verbreitet sein sollte. Ich glaube, das ist vertrauenserweckend, wenn man dann auch mal sagt, ja, an der Stelle habe ich mich geirrt. Ich bin in die Recherche gegangen und dachte, ich würde ein bestimmtes Ergebnis finden. Und je mehr ich gelesen habe, je mehr Menschen ich gesprochen habe, desto mehr habe ich festgestellt, dass meine Ursprungsüberzeugung falsch war. Und ich glaube, dass wir da in dieser kritischen Selbstbefragung auch ein Stück weit Vorbild sein müssen.
Ich frage mich ja immer, warum es keine Faktenchecks gibt im Fernsehen oder im Radio. Also in gerade in Situationen, wo Menschen miteinander reden, gefühlt können Behauptungen aufgestellt werden, aber Medien sind überhaupt nicht da, um einfach sagen zu können, das stimmt jetzt, das ist wahr, das ist nur halb wahr, dafür gibt es andere Zahlen. Ich finde das total schwierig, wenn ich mir Diskussionsrunden angucke, Dialoge angucke, die ja dann gar keine mehr sind, weil auch von der Kultur her ist es ja gar kein Dialog, sondern eigentlich nur noch mal ein Äußern der eigenen Meinung, dass man eigentlich gar nicht genau weiß, was stimmt da jetzt eigentlich. Auch Bilder, wir kriegen Bilder gezeigt und ich weiß gar nicht, ob diese Bilder real sind, woher die kommen. Ja.
Bei entscheidenden Äußerungen und Veröffentlichungen und so weiter versuchen wir es ja. Aber das Problem ist einfach diese grundlegende Asymmetrie. Es ist sehr, sehr leicht, Falsches in die Welt zu setzen. Es ist sehr, sehr aufwendig, Falsches zu widerlegen. Und dann kommt man einfach auch in eine Kapazitätsproblematik rein. Der Journalismus ist ja auch nicht beliebig üppig ausgestattet und man kann nicht alles, also selbst mit einem üppig ausgestatteten Journalismus könnte man nicht alle Behauptungen, die existieren, alle Fakten checken. Ja, insofern müssen wir da irgendwie eine Auswahl treffen und wir können einfach nur selber dafür stehen, dass die Fakten, die wir verbreiten, von uns in einer guten Art und Weise, so gut wie es uns möglich ist, faktisch geprüft wurden. Aber es ist natürlich ein ganz großes Problem. Ich glaube, da sind die Medien dann doch auch die Falschen. Also ich meine, mit der Einfachheit, Falsches in die Welt zu setzen, jetzt auch mit der Skalierung über KI, muss man irgendwelche anderen Möglichkeiten finden. Und da Medienkompetenz ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt.
Genau. Und das Zweite wäre die Frage, ob soziale Netzwerke dazu verpflichtet sind, zu sagen, ist das eine Information, ist es eine Aussage, ein Kommentar, der die von einem Menschen kommt oder von einem Chatbot oder von wem auch immer und da einen Wahrheitsgehalt oder zumindest einen Hinweis gibt, wenn Quellen nicht verwendet werden, dass das ein Kommentar ist, der eine persönliche Meinung nur ist, aber auch nicht mehr und nicht weniger.
Ja, ich meine, da passiert ja auch schon viel, da hat man auch schon Fortschritte gemacht, aber natürlich hat man dann schon auch immer dieses Grundsatzproblem und das ist jetzt wieder dann ein philosophisches Grundsatzproblem, dass es auch viele Dinge in der Welt gibt, die eben nicht schwarz oder weiß sind, wo ein einfacher Faktencheck dann vielleicht auch gar nicht so einfach ist. Und insofern fürchte ich, kommen wir nicht drum rum, letztendlich dann doch darauf zu vertrauen und zu hoffen, dass Menschen selbst in der Lage sind, kritisch Informationen zu prüfen und einzuschätzen. Das erscheint, wenn man das so sagt, naiv und zu optimistisch, aber ich hoffe manchmal dann doch, dass man doch auch wieder ja, positiv überrascht werden kann von den Entwicklungen, wie sie sich dann vielleicht in unerwartete Richtungen auch ausbreiten.
Ja, ich sehe auch, das ist auch immer so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite sehe ich, du rutscht auch schnell so in so Zensurthemen irgendwie ab. Wenn man sagt, es soll alles frei sein. Und was mich auch sehr beunruhigt, ist, dass auch diese ganzen Fake-Informationen oder Desinformationen in diesen einschlägigen auch Kanälen, das ist ja auch nicht schlecht gemacht. Also wenn du das so unbedarft liest und nicht wirklich genau hinguckst, ja, das hört sich ja teilweise auch konsistent an. Also auch das ist ja sehr beunruhigend von irgendwelchen auch Professoren oder irgendwelche Leute, die dann da irgendwas, irgendwelche Informationen verbreiten. Und wenn du dann als unbedarfter Bürger dir das anhörst, ja, hört sich das erstmal gut an, ja. Also das ist auch sehr, sehr beunruhigend. Also
ich finde es immer wieder interessant, dass bei all diesen Transformationsdiskussionen am Ende immer wieder bei Bildung landen und wie wichtig Bildung und Ausbildung und kritisches Denken und Hinterfragen und Zusammenhänge erkennen und sich eine eigene Meinung bilden, wie wichtig das eigentlich geworden ist. Weil am Ende landen wir, egal wo wir anfangen, ob das jetzt die Klimadiskussion ist oder Fragen im Umgang mit sozialen Netzwerken oder Ungerechtigkeitsdiskussionen, wirtschaftliche Transformation, wir landen am Ende immer wieder bei den Fragen, sind wir eigentlich gut genug ausgebildet für die jetzige Zeit und für die Phase, die jetzt vor uns steht?
Ich glaube, es liegt ja auch daran, weil wir alle freiheitsliebend sind letztendlich. Ne? Und wenn wir Freiheit zulassen wollen, dann brauchen wir eine Selbstverantwortung und die Fähigkeit, selber kritisch zu denken. Wenn man diese Voraussetzungen nicht mehr teilt, wenn man sagt, Freiheit ist mir nicht so wichtig, dann hätte man an der Stelle vielleicht wieder mehr Spielraum, auch Bildung vielleicht anders zu gestalten. Aber es ist ja schon was Hoffnungsvolles, ne? Dass man sich denkt, die jungen Menschen können vielleicht dann doch in eine Position gesetzt werden, besser mit Problemen umzugehen, als wir das jetzt sind. Und ich hoffe das wirklich immer, dass wir manchmal vielleicht dann doch auch zu pessimistisch in die Zukunft schauen, weil wir zu sehr von uns selber ausgehen. Und wenn man in die Vergangenheit guckt, da hat sich ja auch schon wirklich vieles sehr drastisch verändert. Natürlich gab es auch ganz, ganz schreckliche Zeiten und Episoden, das muss man nicht dazu sagen. Das ist ja sowieso klar. Aber gerade was so das Aufkommen neuer Technologien angeht, das war ja immer sehr angstbesetzt. Und da gab es oft dann auch Szenarien, wo sich die Menschen sehr viel schlimmere Ausgänge ausgemalt haben, als es dann tatsächlich eingetreten ist. So ein bisschen hoffe ich, dass es vielleicht jetzt mit manchen Punkten und Befürchtungen, die sich im Kontext von KI stellen, auch so sein könnte, dass vielleicht sich bestimmte Kompetenzen entwickeln, die wir jetzt noch gar nicht so voraussehen, aber es ist schwierig, sich an der Stelle einen Optimismus zu bewahren. Und ja, also Bildung, das sieht man ja wirklich an vielen Stellen, jetzt auch global, wenn man verschiedene Bildungssysteme und verschiedene Länder mit verschiedenen Bildungsstandards vergleicht, muss man schon sagen, Bildung ist ein ganz, ganz zentraler Faktor dafür, dass Menschen ein gutes Leben führen können und dass Gesellschaftssysteme auch langfristig funktionieren.
Zum Abschluss des Podcasts, wenn du nochmal an Angst denkst, macht dir es Sorge, was gerade im Weltraum passiert und wer sich da mit Technologieeinsatz und auch viel Geld positioniert? Welche Akteure das sind?
Ja, das ist natürlich ein ganz interessantes Thema, weil die Weltraumpolitik sich auch so ein Stück weit, habe ich manchmal den Eindruck, abgekoppelt hat von einem Großteil der Menschen. Da werden einfach Fakten geschaffen. Also es wurde ja das erste Mal, glaube ich, vielen deutlich durch diese Megakonstellation, also durch den enormen Anstieg der Zahl von Satelliten im Erdorbit, durch die großen Konstellationen von Elon Musk zum Beispiel oder Jeff Bezos, wo sich dann einfach diese Tech-Milliardäre überlegt haben, sie schaffen Flotten von Satelliten, die in der Lage sein werden, alle Menschen auf der Erde mit Internet zu versorgen. Klingt ja erstmal wie ein toller Service, aber hat für alle Menschen auf der Welt natürlich schon auch ganz deutliche Konsequenzen. Also wenn man heute in den Himmel guckt, dann sieht der schon völlig anders aus als vor ein paar Jahren. Und das wurde nie öffentlich diskutiert und die Menschen wurden auch dazu einfach nicht befragt. Selbst Astronomen haben das relativ spät erst auf ihre Agenda gesetzt, denn auch für Beobachtung des Kosmos ist das natürlich schon auch dramatisch, wenn immer häufiger Satelliten durchs Bild fliegen und Störstrahlung aussenden. Und von dieser Art gibt es natürlich einige Entwicklungen, die global wirksam sind, die von einer Technologieelite ausgehen und ja, die alle betreffen und aber nicht global diskutiert werden. Und was jetzt Weltraumpolitik angeht, gut, Elon Musk, da kann man jetzt gerade in diesen Tagen natürlich viel dazu sagen, was für eine unglaubliche Karriere er gemacht hat und wie viel Macht er jetzt durch die Wahl Trumps dazu gewonnen hat. Der hat ja sowieso die Raumfahrt und das ganze Raumfahrtbusiness komplett geändert. Erstmal war es ja relativ positiv, würde man sagen, dass er dafür sehr viel mehr Effizienz gesorgt hat. Also wir hätten, glaube ich, ohne Musk nach wie vor keine wiederverwendbaren Raketen. Da hat er für sehr, sehr viel Innovation gesorgt und diesen verkrusteten und völlig unflexiblen Markt in den USA ganz neu strukturiert. Aber wahrscheinlich, also man wird sehen, wie es jetzt weitergeht, aber es ist ja schon abzusehen, dass es jetzt vielleicht wieder ein Stück weit rückgängig gemacht wird, wenn SpaceX die neue, völlig dominierende Macht auf dem amerikanischen Weltraumsektor sein wird. Da wird ja auch schon diskutiert, dass die entsprechenden Konkurrenzraketensysteme gar nicht weiter gefördert werden. Also dass man da jetzt genau wieder in eine Phase reinkommt, aus der man eigentlich raus wollte. Die global politische Relevanz des erdnahen Weltraums, die ist heute, glaube ich, allen großen Akteuren klar. Und das kann einem schon Angst machen, dass der Weltraum militärisch auch so relevant geworden ist. Also dass da Waffensysteme entwickelt werden und dass da in Richtung gedacht wird, die eigentlich auf der Grundlage früherer Weltraumverträge eigentlich auch immer ausgeschlossen werden sollte. Und dass wir jetzt in einem neuen Wettlauf uns befinden zwischen Amerika natürlich auf der einen Seite immer noch sehr stark, aber auch China, die ja einen Erfolg nach dem nächsten hingelegt haben und einfach sehr, sehr stark geworden sind in der Raumfahrt. Aber auch so Akteure wie Indien oder so, die haben ja jetzt auch schon ihre eigenen Programme, sollen jetzt die ersten astronautischen Missionen auch starten. Also da passiert wahnsinnig viel und das ist, glaube ich, das, wie gesagt, was einem so ein bisschen Angst macht, dass man das Gefühl hat, da läuft etwas, was global sehr viel ändert, wo aber die Mehrheit der Menschen völlig außen vor gelassen wird.
Kannst du vielleicht nochmal konkreter machen, Waffensystem hast du angesprochen, du hast Kommunikationsstrukturen angesprochen, Internet, also zu entscheiden als Tech-Milliardär oder als nicht legitimierte Persönlichkeit, wo gibt es Internet und wo gibt es keinen, hat ja Auswirkungen auf kriegerische Handlungen, weil Krieg läuft auch nur über Kommunikationsbeziehungen von Telekommunikationsinfrastrukturen und Geldtransaktionen laufen ohne Satellitentechnologie heutzutage gar nicht mehr. Das sind ja nur so ein paar Dinge. Gibt es andere, wo du sagst, da müssen wir noch viel genauer hingucken, weil die haben wirklich einen Einfluss darauf, wie wir leben auf dieser Erde?
Ich meine, grundsätzlich ist es ja jetzt so, dass wir uns immer abhängiger machen von Satelliten. New Space ist ja auch hier in Deutschland jetzt ein ganz wichtiges Thema, wo wir auch gerade zum Beispiel unsere Landwirtschaft immer stärker von Satelliten abhängig machen. Das hat total positive Effekte. Also man kann dann oder man will dadurch zum Beispiel den Wasserverbrauch sehr viel besser steuern können, den Einsatz von Chemikalien reduzieren. Also letztendlich soll es auch viel Fortschritt in Bezug auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit bringen. Aber man macht sich bei einem so zentralen Gebiet wie bei der Landwirtschaft dann noch in einem neuen Sektor abhängig in Bezug auf kritische Infrastruktur. GPS ist ja noch ein anderes Thema, wo wir auch sehen, also Jamming, das gezielte Stören von GPS-Signalen, das ist ja militärisch heutzutage auch schon unglaublich relevant und wird an vielen Stellen eingesetzt, auch in den aktuellen Krisen- und Konfliktzonen. Da ist die Gefahr, dass wir wirklich zu wenig darüber nachdenken, was man im Krisenfall oder im Notfall an Alternativen als Plan B einsetzen kann. Ich hoffe immer, dass das irgendwie mitgedacht wird, aber ich fürchte, dass es an vielen Stellen wirklich viel zu wenig mitgedacht wird. Nochmal ein astrophysikalisches Beispiel ist ja auch immer das ist jetzt nicht übermäßig wahrscheinlich, aber Sonnenstürme, ne? Wenn so ein koronaler Massenauswurf von der Sonne in einem Aktivitätsmaximum, in dem wir uns ja auch gerade wieder befinden, wie wir an den regelmäßig schön auftauchenden Polarlichtern sehen. Also wenn so ein Massenauswurf von Teilchen von der Sonne in Richtung Erde zielen würde, dann hätte das auch dramatische Auswirkungen. Also dann würden Stromnetze zusammenbrechen, die Stromversorgung, die wäre gestört. Und dann müsste man sich mal überlegen, was das für unsere Zivilisation, für unsere Gesellschaft bedeuten würde. Man könnte in Supermärkten wahrscheinlich nicht mehr einkaufen. Es würde ja wirklich fast gar nichts mehr funktionieren. Insofern, also ich glaube, das ist schon berechtigt, dass man sich da auch Gedanken macht und durchaus sorgenvoll auch die Frage stellt, machen wir uns da nicht an vielen Stellen viel zu sehr abhängig? Dann noch vor dem Hintergrund, dass dieser erdnahe Weltraum jetzt immer stärker von privaten Milliardären und privaten Unternehmern beherrscht wird, ist wirklich etwas, was einem große Sorgen machen kann. Ein anderes Thema, was mich auch in den vergangenen Jahren immer wieder umgetrieben hat, das ist dieses Solar Geoengineering, also die Idee, durch Einbringen von Stoffen in die Erdatmosphäre dem Klimawandel entgegenzuwirken. Klingt auch erstmal wie eine super Idee, hat aber sehr schwer zu kalkulierende Konsequenzen. Und das ist immer das Risiko, dass sich dann irgendwann eine Elite vielleicht aufmacht und sagt, wir retten jetzt die Welt und wir fragen den ganzen Rest der Menschheit nicht, machen einfach. Die Tatsache, dass es relativ einfach auf unserem technologischen Entwicklungsniveau ist, globale Konsequenzen hervorzurufen, ohne dass man erstmal mit dem Großteil der Menschheit darüber verhandeln muss, das ist etwas, was mir schon große Sorgen macht.
Abschließend die Frage, blickst du eher sorgenvoll oder positiv und optimistisch in die Zukunft?
Ich versuche tatsächlich immer optimistisch in die Zukunft zu schauen, weil ich glaube, das ist auch Teil unserer heutigen Krise, dass uns die Fähigkeit zunehmend verloren gegangen ist, positive Zukunftsvisionen zu entwickeln. Das war ja in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich etwas, was ganz stark immer eigentlich vorausgesetzt werden konnte. Also die Überlegung, dass wir uns auf die Zukunft freuen, dass alles besser wird, dass die Technologien uns Fortschritt bringen, das haben wir verloren. Und es hat ja auch gute Gründe, weshalb wir uns Sorgen machen über die Zukunft. Aber ich glaube, trotzdem müssen wir uns das auf jeden Fall bewahren, dass wir in der Lage sind, uns auch positive Varianten der Zukunft zu überlegen. Und ich würde nicht sagen, dass ich naiv zukunfts- und technologiegläubig bin, aber ich glaube schon, dass Technologien und das Wissenschaften ein ganz wirksames und positives Werkzeug letztendlich auch für uns sein können, um viele Probleme zu lösen. Aber gleichzeitig sehe ich halt, dass wir das nicht abkoppeln dürfen von unserer menschlichen, auch kulturellen Existenz. Und ich glaube aber schon, dass wir das hinbekommen können. Das ist meine ganz tiefe Überzeugung, aber an so dunklen Novembertagen mit viel Regen, grauen Wolken und sehr deprimierenden globalen politischen Entwicklungen gebe ich zu, dass es nicht immer so einfach ist, sich eine positive Sicht in die Zukunft zu bewahren.
also doch in der Gruppe gemeinsam sich vergewissern, dass Dinge besser werden können und den Optimismus mehr fördern und entwickeln. Vielleicht ist das dann auch die Perspektive.
Naja, wir Menschen sind ja, glaube ich, schon auch in der Lage, uns an vieles anzupassen. Auch immer ein gefährliches Argument, weil das von Menschen im Kontext des Klimawandels oft falsch benutzt wird. Also da kommen wir, glaube ich, schon sehr stark an die Grenzen dessen, woran sich Menschen anpassen können. Aber ich glaube schon, dass man sich dann auch einfach im Kleinen, im Austausch mit anderen Menschen, in Projekten für andere Menschen auch, dass man sich da seine Räume schaffen muss, um sich Optimismus zu bewahren, ja, um Freude an der menschlichen Kreativität, am menschlichen Denken und dann vielleicht auch wirklich an menschlicher Kultur weiterhin zu haben. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der uns dabei auch helfen kann, dass wir uns in der Gegenwart bereit für die Zukunft machen können.
Und dann sind wir wieder bei der Kunst am Ende des Gesprächs, wie auch beim Einstieg. Sibylle, vielen herzlichen Dank, dass du gestern heute bei uns warst. Und bis ganz bald.
Sehr gerne. Vielen Dank an euch.
Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Überall, wo es Podcasts gibt.